So, eine weitere Folge Talk This Way Podcast von Walk This Way. Diesmal ein ganz besonderer Gast, Syllables Bill, a.k.a. der Radierer, a.k.a. Yes. der Silbenkotzer.
Ja.
Und andere. Ja, so ist der Name übersetzt. Ich habe es auch im Interview rausgefunden, jetzt erstmal, dass Syllables Bill quasi die Übersetzung von Silbenkotzer ist.
Ja.
Und auch ein Silbenkotzer, Patrick Tiede,
Alter.
Chef von Walk This Way, Chapter One. Und ihr bringt demnächst ein Album gemeinsam raus. Da,
genau.
Da, also jetzt nicht als Feature-Gast, aber halt labelmäßig. Ne? Nicht, dass ihr euch zu früh freut. Das dauert noch ein bisschen, dass Patrick wieder ans Mic oder an die MPC steppt.
Klar.
Aber erstmal wollen wir mit Oder-Fragen starten, um dich ein bisschen besser kennenzulernen.
Yes.
Und antworte gerne so schnell wie möglich, damit wir auch die Wahrheit erfahren.
Wow.
Wow, ne? Rap oder Sport?
Sport.
Ja, war schon ein bisschen langsam, aber okay. Klimmzüge oder Liegestütze?
Klimmzüge.
Hass und Hoden oder Moloch Dilemma?
Oh!
Ja, wir sind ekelhaft, das muss auch mal wehtun.
Ey!
Das muss auch mal wehtun.
Okay, kann ich die Frage gleich beantworten?
Okay, sehr, sehr diplomatisch. Du hast mit beiden schon die Peace rausgebracht, deswegen ist es schwierig. Basketball oder Fußball?
Basketball.
Basketball oder Leichtathletik?
Leichtathletik.
Usain Bolt oder Michael Jordan?
Michael Jordan.
Company Flow oder MF Doom?
Company Flow.
Bonn oder Bad Godesberg?
Bonn.
Burger oder Salat?
Ballad.
Geil, das ist die beste Antwort. Ballad ist geil.
Und Löwe oder Okapi?
Okapi.
Natürlich.
Yes, sir.
So, ey, halt mal stopp, Moloch Dilemma oder Hass und Hoden. Ey, komm, überspringen wir bis zum ganzen Ende dann.
Genau, ich muss mir noch Gedanken machen.
Der Cliffhanger, wenn wir daran denken. Genau, Okapi heißt ein Album, gehen wir ein bisschen später drauf ein. Ich würde erstmal so ein bisschen, weil ich habe ein paar Interviews mir angeschaut, auf deine Geschichte wirklich, wie bist du zur Mucke gekommen? Weil viel geht es auch um Sport ganz viel. Es geht auch viel um Rassismus, aber ich habe jetzt noch gar nicht so rausgefunden, was war der erste Moment, dass du angefangen hast auch zu rappen. Du bist recht früh schon Freestyle-Rapper gewesen, schon in den 90ern sogar. Aber weißt du noch, wann du das erste Mal angefangen hast zu rappen, auch öffentlich?
Das war 1996 gewesen.
Krass.
Also das war halt einfach eine wüste Beschimpfung. So, ja, gegen den Ami. Der hat mich nicht verstanden. Ich habe ihn aber verstanden. Ami Base in Bamberg. Ich durfte eigentlich gar nicht da rein, aber ich habe es hinbekommen.
Wie hast du das hinbekommen, in so eine Ami-Base reinzukommen?
Trink 17.
Was schon schnell.
Nein. Und zwar habe ich in der Familie Leute, die zwar kongolesische Wurzeln haben, aber in Amerika geboren sind und dementsprechend US Army. Und einer von denen hat mir dann die Möglichkeit gegeben, so in Base reinzukommen. Das war halt auch richtig geil, weil man da oft halt auch die Möglichkeit hatte, Sachen zu bekommen, die es hier nicht gibt.
Nicht gibt, ne?
Ne, so. So die richtig guten Sachen. Und dann ist aber auch immer so durchgesickert, wie rotzfrech ich halt einfach war. So.
Also du bist häufiger in diese Base und nicht nur zum Freestyle, sondern hast dann auch irgendwie Mucke und so da gekauft.
Ich habe Klamotten, vorzüglich Klamotten.
Also, geil.
Und dann ergab sich irgendwann mal eine Möglichkeit, dass jemand meinte so, ey, willst du nicht mal? Mach doch. Ich meinte, okay, gut, was muss ich machen? Das ist ja Freestyle, sag einfach irgendwas. Und es hält im Kopf so, boah. So, gib den. Ich habe verstanden, was er gesagt hat, dass so Lyricist und er war halt so relativ straight und total sortiert und ich habe es gehört. Und dann habe ich halt einfach, das sind einfach süße Beschimpfungen, die ich von mir gegeben habe. Ich dachte so, ja, das passt, so kann man machen.
Hast du damals schon Rap gehört auch?
Oder ich habe tatsächlich. Ich habe Rap gehört, genau. Ich habe alles wirklich hart konsumiert. Von Wu-Tang, Doggy Style, dann halt auch so Crossover-Sachen wie Body Count, Ice-T, unzählige Sachen gehört. Aber ich war da eher so immer diese Freestyle-Company-Flow-Ecke, ich die halt so Freestyle-Fellowship, ich die halt immer fresh fand. Und habe halt nicht nur Rap gehört. viel, aber auch also sehr viel R&B und Jazz.
Und du warst aber auch im Chor.
Richtig.
Hast du einen Lieblings-Chor-Song damals gehabt? Oder hast du gar nicht so viel Bock auf Chor damals?
Ey, ich war im Chor und mein Lieblings-Chor-Song ist tatsächlich Oh Happy Day gewesen. Es war halt so, ist für mich nicht anstrengend gewesen. Ich musste nicht hoch, nicht so tief. So eine goldene Mitte, ich sah immer gut aus. Konnte immer schön hier Diaphragm, immer hier rausdrücken. Und das war's. Aber irgendwann mal habe ich die Lust verloren, weil ich habe ja nicht nur gesungen, später habe ich ja auch ein Instrument gespielt.
Welches?
Die wissen. Nein, Gott.
Die wissen.
Trompete.
Ah, okay, krass.
Genau, und also ich habe mit Trompete angefangen und dann mit Altsaxophon.
Und das dann aber auch irgendwann aufgehört?
Ja, ich habe es verkauft.
Und dann aufgehört. Okay, krass.
Ich hab's, ja.
Könntest du es heute noch spielen? Könntest du heute noch Trompete und Saxophon spielen?
Ich bräuchte, denke ich mal, so 3 Tage, um wieder reinzukommen. Ne? Weil das ist ja nochmal so rein vom Lungenvolumen verhalten ganz anders. Die Lippeneigenschaften muss halt nochmal aufbessern. Aber dann.
Das war mir nie bewusst. Ich habe letztens, warum auch immer, letztens zum ersten Mal erst gesehen, Nas Imatic, diese Dokumentation. Und sein Vater hat ja auch Saxophon gespielt, auch Saxophon, ne?
Nicht gewesen,
und Nas wollte auch immer spielen wegen seinem Papa. Und der hat ihm das nicht erlaubt, weil die Lippen als Kind noch so ganz, also noch zu weich sind sozusagen. Genau. Und der hat ihm das erst erlaubt mit, weiß nicht, 10 oder 12 Jahren oder so.
Ja.
Fand ich sehr interessant. Das war mir nie bewusst, dass man ja die Lippenbeschaffenheit, was du gesagt hast, die Muskulatur wahrscheinlich bei den Lippen dementsprechend auch erstmal haben und trainieren muss, ne?
Genau, das ist so. Die kann sich teils rudimentieren, schon teils zurückbilden.
Krass, Mann.
Und ja, das ist halt echt verrückt. Und noch ein Fakt. Biggie, der hat geflowt wie ein Jazz-Artist.
Ja.
Ist halt auch total verrückt. Weil viele denken dann immer so, okay, Biggie ist so voll der Smarte einfach. Und ohne den Hintergrund zu kennen, dass er musikalisch eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Der wurde musikalisch anders sozialisiert. Der hat so geflowt wie Biggie, float und tut so, ist eigentlich wie ein Saxophonist.
Und deine Familie war auch sehr musikalisch, sagst du? Was gab es da so für, also waren auch Leute in Bands, haben gesungen oder so, oder wie war das?
Tatsächlich, meine Mom, die ist in einer Band, Chor. Gospelchor, also vorzüglich alle Gospelchor gewesen. Das hat bei uns halt Tradition gehabt oder immer noch. Auch bis jetzt mein kleiner Bruder zum Beispiel, der ist Drummer und ist ein Gitarrist, hat aber mit Cello angefangen. Und dann habe ich noch eine jüngere Schwester, die spielt Klavier und das ganze Zeug. Das ist halt so bei uns, würde ich sagen, alle wirklich haben was mit zu tun. Und ich bin dann Richtung Sprechgesang und manchmal Humbug erzählen.
Und wann hast du das dann auf einer professionellen Ebene gemacht?
Mit der Platte Unprofessionelle Musik von Kurt Retrogott war das halt professionell. Aber davor habe ich auch schon released, davor habe ich auch schon veröffentlicht.
Da meine ich also diese Spanne, wann hast du gesagt, ich nehme jetzt das auf, also von dem Freestyle.
Okay, das war 90er.
Auch schon
90er. Ende der 90er war es so, dass ich eine Kassette genommen und dann ich, ja, diese Fisher Price Mics. Ja, und dann habe ich so unten abgeklebt, die Kassette abgeklebt so. Und das Mic ran.
Damit man es überspielen kann. Ne?
Genau. Und dann, ich kann in meinen ersten Textpassage, geil. Dann habe ich den Beat von Protect Your Neck. Genau. Früher war es halt so, der Beat läuft mit Text, ich rap auf dem Beat
drüber.
Mit Text drüber. Und dann habe ich halt drauf, also das aufgenommen und dann habe ich halt gerappt.
Deine erste Passage war?
Genau. Meine Weisheit am Mikrofon muss heiß sein. Boah, ist das peinlich.
Weiß ich gar nicht. Findest du das so peinlich?
meine Weisheit am Mike muss heiß sein.
Ja, aber Digga, das war doch damals so. Also das war genau so eine Reimstruktur auch ja irgendwie. Und die also, Wortwahl, ne? Also man hat sich ja alles total geändert, Wortwahl und Reimstruktur, aber...
Ja, das ist schon so. Also jetzt würde man sagen, so washed up. Ne? Ah, nein. Manche haben andere Sachen. Aber ich dachte mir, lieber fange ich an, als dass ich ewig irgendwelche Texte nachrappe von den richtig guten Künstlern. Aber die richtig guten waren größtenteils Amis. Weil das ist ja auch noch so ein Ding gewesen. Deutsche Rapper waren halt nicht cool. Weil die Kultur, die wir kannten, war halt so gekoppelt an Ami-Rap. So, und unsere Kultur, die wir kannten, war halt so Fanta 4 und oder vielleicht auch Rödelheim oder ein paar Berliner kamen halt hinzu. Aber das war immer noch so, so. Die Coolen waren die von drüben. Oder die aus Frankreich.
Wobei, also steile These, wird behaupten, das ist auch immer noch so, ehrlich gesagt, oder? Also ich meine, deswegen gucken doch ganz viele deutsche Rapper auch noch im Jahre 2021 nach Frankreich, Großbritannien. Absolut. Und vor allen Dingen nach den, also drüben.
Ja.
In die USA. Ich würde immer noch sagen, dass das nach wie vor so ist.
Ja, voll.
Also man hat natürlich viel Coolness dazu gewonnen, musikalisch, so handwerklich, glaube ich. Aber kulturell hier drinnen im Herzen, das weiß ich nicht.
So, ne? Weil ich glaube, die Tatsache, dass man sozusagen immer sich vor Augen führt, wo es herkommt, lässt zumindest bei den Älteren größtenteils, ne? Ich meine, du hast diese TikTok-Generation, wir haben vorhin halt auch drüber gesprochen, du hast diese TikTok-Generation, die wissen nicht, wo es hergekommen ist, die gucken TikTok, die wissen, dass es ist, dass es existiert und blub. Aber wir halt so, like diese Rabbity-Rap oder Trap vielleicht, wir schielen dann halt mal, weil die es immer vormachen. Die geben vor und wir machen es größtenteils nach. Weil ich glaube, das halt auch ein bisschen diese künstlerische Freiheit, die von zwar industrialisiert wurde, aber trotzdem noch mit mutige Mechanismen, die sagen so, okay, lass sie mal machen. Die sind halt so diese XXX-Tentation, diese ganz schrägen, also, wo viele sagen würden, so, nee, mach das nicht. Oder diese Wolfgang mit
Tyler, the Creator und so.
Genau.
Ja.
Ne, wo hier hätte man vielleicht die Angst gehabt, dass es nicht greift. Aber da hast du vielleicht jemand, der die Vision versteht. Und wenn es da funktioniert, dann überträgt man das, dann funktioniert es so. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Ding. Und es war halt damals so. Und es war halt auch bei mir so. Dass ich dann gesagt habe, so, okay, gut, ich fange mal an. Guck mal. Das war aber was anderes. Ne? Das war dann nicht mehr irgendwie so richtig gut, so zünftig beschimpft, so, sondern ich muss jetzt mal was schreiben. Und das war tatsächlich, ich muss das jetzt mal machen. Und ich habe es gemacht. Und ja, es war irgendwo was cool, aber ich habe bei den Mädels nicht cool.
Warum nicht?
Oh, das war deutsch. Die haben es dann gehört, dann so, voll komisch. Ja, und die es aber auch cool fanden, waren dann halt Leute, die meinen Kosmos geteilt haben. Also die halt auch aus diesem New York, das Grimy, Brownsville und Company Flow und diese, ne, die waren, okay, ist half a deep und der Beat ist so, okay, ist cool. Und dann der Beat war Protect Your Neck. Ich habe einfach oben drauf gesetzt.
Okay, und wisst ihr noch, wann ihr euch das erste Mal kennengelernt habt? Das war dann wahrscheinlich ja irgendwann so in der Zeit, wo du schon ein paar Platten rausgebracht hast, oder?
Relativ spät in den Karrieren, glaube ich, ne? Also ja, also tatsächlich erst 2016, 2017 Ach, krass. Oder sowas. Ja, ja, voll. Also tatsächlich über einen damaligen gemeinsamen Freund, so, ne? Darüber kam das und dann haben wir so die ersten Gespräche damals zusammengeführt, noch in unserem alten Büro in Friedrichshain sozusagen. Stimmt, ja, ne? Und dann ging das so weiter, so nach und nach. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns vorher auch nie irgendwo anders gesehen. Also wir haben witzigerweise in dem Podcast schon ein paar Mal irgendwelche Storys da gehabt mit, nein, weißt du noch da und da und da, aber das gibt's, glaube ich, bei uns nicht. Wir haben uns wirklich erst da richtig kennengelernt.
Aber das, was ich noch weiß, wo ich schon mal dürfen, ist, Freddy sagte mir so, ey, es ging halt um so Merch. Ich habe mal Merch bestellt und es ist nie gekommen.
Stimmt. Das ist tatsächlich eine geile Story. Also wir holen doch immer Stories raus. Pass auf, wir saßen zusammen und ich muss sagen, bin auch als Endkonsument relativ kritisch mit deutschen Sprechgesang. Und der letzte Weiße König fand ich war...
also dein Album?
Genau, fand ich war eine unfassbar... Wir kannten uns gar nicht, ne? Ich habe das gehört und war so, boah, endlich packt mir jemand Eier auf den Tisch, ist mutig im Soundbild, Rap, dies, das, Ananas, alles, was so für mich persönlich irgendwie dazugehört, um das cool zu machen. Und wollte das unterstützen und hatte Merch bestellt. So, wollte das einfach supporten, hab Merch bestellt bei Musito. Und dann stimmt, das ist lustig. Und dann kommt er ins Büro und wir quatschen, haben einen guten Business Talk, dies, das, Ananas, alles gut. Und dann ich sag, Digga, aber eine Sache muss ich dir noch sagen, ne? Ich hab dir Merch bestellt, du hast mich richtig abgewippt, so. Boah. Ich hab das bezahlt und es kam nie an. Und dann war so, was? Okay. Und dann, ja, kurze peinliche Stille, so. Naja, wir können so jetzt drüber lachen.
Dafür muss jetzt mehr abdrücken, ne? Beim Album ja, direkt 50% hier.
Das ist quasi meine Adam und Eva Sünde. Irgendeiner muss mich da rausziehen.
Oh, ich liebe das, ey. Stimmt, jedes Mal kommt trotzdem so eine Story raus, die man schon wieder vergisst.
Aber hast du den Merch jetzt wenigstens?
Du hattest Musito hat mir das dann geschickt.
Natürlich. Ich bitte dich.
Musito hat mir letztens das fand ich ist tatsächlich also hat mir emotional viel bedeutet, sozusagen. Wir hatten letztens zu dem Album, was jetzt kommt, zu Okapi, hatten wir eins der ersten Zoom-Meetings sozusagen, ne? Und dann sitzt er da in einem Fubu-Pulli und ich krieg mich nicht mehr ein und großer Method Man, Redman, Ho-Hi-Fan. Und ich hau auf einmal raus, ey, du brauchst aber einen Bufu-Pulli. So, und Bufu, weißt du, was das heißt denn? Buy us, fuck you. Yeah. So. Und wir haben uns totgelacht sozusagen. Und
die jungen Leute haben es nicht verstanden.
Wir waren ja nur zu dritt, waren nur alte Säcke in dem Meeting. Okay. Aber viel schöner war, als ich dann Geburtstag hatte, wir sind beides Steinböcke, hat Musito mir tatsächlich einen Fubu-Pulli geschickt und finde ich total großartig. Da habe ich mich extremst drüber gefreut, weil wir haben so herzhaft gelacht in diesem Meeting über Ho Hai nochmal und wirklich so alte Herren lachen, aber ja.
Es war schon, es hat mich halt auch wirklich sehr, sehr hart gefreut. Ne? Es ist oft so, du hast dann Talks mit Menschen, wo du halt keine Schnittstelle hast, außerhalb der Musik. Wo es halt einfach darum geht, das, okay, gut, schau. Also in nett natürlich. Und das fand ich halt cool. So like, okay, nein, der kennt das auch. Und dann war es halt in meinem Kopf, ich weiß noch, wir haben aufgelegt. Und ich dachte, okay, der kriegt das Ding. Und dann habe ich halt noch Bufu gehabt.
Ja, genau.
Ich habe noch draufgeschrieben und dann so, okay, gut, gepackt und dann gewartet. Das Dumme aber war, ich habe es geschickt und es kam einfach nicht an.
Wie immer, was ist da los?
Post.
Ey,
Corona. Post.
Ja, Corona, genau.
Ich dachte so, oh man, wann kommt das? Und immer so, hey, wie geht's dir? Ich wollte doch nicht sagen, so ist das Geschenk schon angekommen. Aber so, und, wie geht's? Alles gut?
So völlig aus dem Off, immer so voll gut, ey.
Nee, aber der Mirko war ja eingeweiht, ja, der stimmt. Wusste Bescheid. So.
Mirko Burkhardt auch.
Genau, bei uns beim Label. Man muss aber dazu sagen, das, was du gerade gesagt hast, ne, das hat man leider viel zu selten. Also ich glaube schon, dass wir alle gutes Verhältnis untereinander haben und irgendwie versucht man da ja auch sehr drauf zu achten, dass es eben nicht nur Business ist. Man muss jetzt natürlich auch nicht Best Friend sein, so, aber ich finde, wenn das Telefon schon klingelt, sollte man irgendwie halbwegs Bock haben, auch ranzugehen, weißt du, bei demjenigen oder derjenigen so. Und man hat das eigentlich viel zu selten auch mal diese, eben auch, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, schnelllebige Zeit, jetzt eh noch mit Covid und mit allen Baustellen, die jeder Mensch dann für sich selber ja auch nochmal so hat, viel zu selten auch mal so eine Kleinigkeiten und schöne Momente zu haben und über diese Kleinigkeit, nur schon das herzhafte Lachen war eigentlich schon so schön. Es klingt total, als wenn sonst unser Alltag so trist ist, so. Aber das war trotz, ja. Nein, ist es ja auch nicht, ist ja Quatsch, aber das war trotzdem schön, weil es eben so herzlich und ehrlich war in dem Augenblick, so. Und, dieser Pulli ist dann natürlich auch in erster Linie ein Symbol für diese schöne Situation, glaube ich. Totale Kleinigkeit, aber die machen es ja manchmal auch aus, ne?
Ja.
Also,
Ja. Und wann ist es dann ernster geworden? Also ihr habt euch dann halt kurz kennengelernt, aber da war es noch nicht direkt ein Labelgespräch oder doch schon?
Doch, das ging von vornherein schon so doch darum, ja. Also das ging eigentlich, als wir uns getroffen haben, genau nur darum, sozusagen. Und das war auch in den ganzen Anfangszügen Walks This Way sozusagen, ja. Und damals hattest du noch einen Manager.
Genau.
So, dass der kam dann beim zweiten oder dritten Gespräch mit rein. Ja. Und dann war es relativ klassisch, ehrlich gesagt, Deal verhandelt. Und es war auch, ne, wir haben ja dann drei EPs gemacht, drei Crime-EPs, so, die alle aufeinander aufgebaut haben. So,
stimmt. Die kamen alle in einem Jahr raus, oder?
Ja.
Naja, war das innerhalb von einem Jahr? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall haben die aufgebaut. Vielleicht waren es auch 14 Monate, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt.
Ja. Ich glaube, die Produktionszeit war nicht in einem Jahr. Also die erste hatte eine Produktionszeit von Ende 17, glaube ich. Mhm. Aber der Rest war
dann 18, ne?
Genau. Ja. Nee, stimmt schon. Produktion war nicht 2018 direkt dabei. Die haben wir doch, ne? Die haben wir so 17, relativ. Also 18, boom, boom, boom.
Aber ist es, würdet ihr das heute auch noch machen? So viel, so schnell rausbringen?
Unbedingt. Ja. Umso mehr vielleicht. Klar, wenn es der Stoff ist. Der Plan war ja damals sogar, direkt dann danach auch mit einem Album zu hinterherzukommen sozusagen. Und das haben wir dann erstmal nicht gemacht. Ich bin da ehrlich gesagt, wenn ich Okapi jetzt höre, was ja dann, ne, wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, ist auch Okapi schon draußen.
Ist so, es schon, aber wann soll es rauskommen? Wann ist der
am 7.5. kommt es digital, 28.5. kommt dann noch quasi nochmal physisch raus. Genau. Also wird so ein bisschen geteilt so. Aber ich bin froh, Musito wird da eine ganz andere Meinung vielleicht haben. Ich bin froh, weil ich das Werk wahnsinnig krass und gut finde, weil es tatsächlich auch ein Album ist, was halt leider muss man ja in dem Augenblick sagen, aber das komplette Leben von Musito widerspiegelt und insbesondere, glaube ich, das, was in den letzten Jahren sich so vermehrt zugespitzt hat. So, ne? Und die Platte hätten wir wahrscheinlich, so wie sie jetzt rein musikalisch ist, gar nicht 2018 gehabt, nehme ich mal ganz stark an. So, ne? Wir hatten ja zwischendurch schon mal auch andere musikalische Prozesse und uns abgestimmt und das war dann auch alles cool, aber anscheinend, wer auch immer denn da über uns schwebt, und war die Entscheidung nie so, okay, das ist jetzt die Platte. So, aber der Weg hat es ganz organisch dazu hingeführt, dass Okapi jetzt auch so wurde, wie es geworden ist. So, und rein musikalisch und inhaltlich finde ich es eine unfassbare Platte. Und ich habe letztens, das muss ich noch erzählen, dann ist mein Monolog auch zu Ende. Ich habe letztens angefangen, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Film, United States versus Billie Holiday, den Film gesehen. Oh. Und da geht's ja dann auch um den Song Strange Fruit. Und ich musste, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, ganz oft an dich denken und dachte so, wann hat eigentlich mal ein musikalisches Werk einen gesellschaftlichen Impact gehabt in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal. Also wirklich, dass aufgrund des musikalischen Werkes die Gesellschaft anfängt zu debattieren und zu machen und zu tun und Prozesse angeschoben werden sozusagen und Dynamiken entstehen. Für mich gab es das ganz lange nicht, aber ich musste, das ist ein extremst großer Vergleich, vielleicht ist der Vergleich auch fehl am Platz, weiß ich nicht, aber als ich das gesehen habe, diesen Film, ich musste an dich und Okapi denken. Und eigentlich hoffe ich, dass dieses Okapi-Album wirklich auch gehört wird, weil es ist tatsächlich ein wichtiges Album. So. Also nicht nur jetzt für dich, glaube ich, persönlich, sondern das reißt Wunden, also es tut, glaube ich, weh, es reißt Wunden auf und das geht mit einem salzigen Finger in die Wunde unserer Gesellschaft rein, glaube ich.
Und ich wollte noch hinzufügen, ich denke halt auch, Okapi hatte so eine Dynamik, die nicht kontrollierbar gewesen ist. Und so ein Albumprozess ist oft genau gegensätzlich. Das heißt also, ich sitze da und kreiere einfach irgendetwas. Ich kreiere meine Songs und fertig. Wir hatten dann schon mal was gehabt. Und als hätte die Zeit gesagt, so hold on, warte. Warte. So, und in der Zwischenzeit war es halt so, dass da diese Dynamik zustande gekommen ist. Und du merkst, verdammt. Jetzt kommst du nochmal und da und da und dann schreibst du es. nimmst du es auf und dann gibst du es ab. Und deshalb ist so das Besondere an der Platte, ist im Prinzip ist fast eine nackte Nacherzählung. Und diese Nacherzählung, was viele vielleicht nicht verstehen werden, ist, die ist nicht nur meine, sondern es ist halt auch ein Spiegel für von vielen. Und ich hoffe es. Ich hoffe, dass viel, viel mehr Leute die Möglichkeit nutzen, da mal reinzuhören. Weil es ist halt nicht nur dieses, ich erzähle mein Problem, sondern ich habe da auch Lösungen reingesetzt. Und die große Lösung ist dann schlussendlich, dass man anfängt, über bestimmte Dinge, Diskriminierung, Rassismus, Ungleichheit, dass man darüber redet. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es sehr wichtig ist, die Platte zu hören. Ansonsten will ich es halt immer tunlichst vermeiden, zu sagen, so, das ist die beste Platte, die ich jemals gemacht habe. Das sagen die Künstler immer gerne. Mhm. Und dann weiß es, wenn der so redet, du der Trump. So. Ja, das ist für mich die schmerzhafteste Platte, die ich jemals gemacht habe. Weil jedes Mal kommt's hoch. Du hörst das, ob ich will oder nicht, ich erinnere mich dran. So, und deshalb denke ich, so ist es wichtig, dass viele Menschen die Platte hören.
Was das übrigens schwierig gemacht hat, auch in der Promoten, ne? Also das kann man ja mal komplett nackt, ne, alles mal so erzählen sozusagen, weil das waren Prozesse, die hat vor allen Dingen Mirko mit Mosito viel besprochen, wir auch ab und zu, ne, aber in erster Linie Mirko, der halt das Album quasi arbeitet so und da dafür zuständig ist auch, dass alles so seine richtigen Wege geht. Und eben, weil es eben so schmerzhaft ist, was Mosito gerade gesagt hat, diese Platte aufgrund dieser tatsächlich Nacherzählung so, fiel es dir, glaube ich, ganz am Anfang auch schwer, die Platte zu promoten, zu posten, zu sagen, ey, da kommt mein Album. So. Und eben, weil es eben nicht einfach jetzt irgendwas runtergewirbtes ist, so oder runtergesungenes ist, sondern das halt immer wieder eben persönliche Erfahrung auch aufzeigt. So, und was meinst du, was das auch, habe ich so auch noch nie erlebt, immer wieder auch für einen motivierender Kampf von unserer Seite auch war, sozusagen, und Gespräche waren, und gleichzeitig muss man das ja auch total ernst nehmen, sozusagen. Kannst ja auch nicht sagen, hab dich jetzt nicht so promote die Platte, so, ne, so Industriescheiße-mäßig. Das geht ja um echte Gefühle und um, ne, also das, was ja eigentlich Musik auch sein sollte, so, wenn man mal, finde ich, das auf alles runterbricht, sollte das Musik ja immer sein, sollte ja immer um echte Gefühle gehen, so. Aber das haben wir, finde ich, jetzt schlussendlich trotzdem ganz gut gemeinsam hinbekommen, aber das war, glaube ich, also fiel dir nicht schwer, uns auf der anderen Seite dann auch fiel dir nicht leicht, sorry, ja. Und auf uns auf der anderen Seite dann auch nicht so. Und irgendwie will man ja dann auch gemeinsam da durch, man ist ja ein Team so, ne?
Absolut. Gerade Social Media finde ich ist aber auch ein ganz gutes Thema, weil ich finde, du bist da echt sehr diszipliniert und aktiv. Also ganz, ganz viele, ja, Nicht-Künstler, also mich jetzt eingeschlossen, ich glaube bei dir auch, das ist so, oh ja, man müsste mal wieder in den Feed posten und dann ist es halt so 2 Wochen her. Also man macht es ja vor allem in Stories. Aber bei dir ist es ja schon, dass da fast täglich was kommt, dann auch gerade mit einem ganz oft Thema Rassismus oder was wieder irgendwie dir Schlimmes widerfahren ist, wo ich mir denke, wow, das ist hart, dass dann, also indem du es postest, machst du es natürlich auch irgendwo erstmal größer. Es ist natürlich wichtig, das sichtbar zu machen, aber es ist ja erstmal intim. Und zum anderen bedeutet das ja, jeder Like oder jeder Kommentar bringt dir das auch wieder näher und erinnert dich da ein bisschen dran. Wie schaffst du denn überhaupt das? Also so, sag ich mal, aktiv da rauszugehen und, also wie du gerade schon angesprochen hast, eben wirklich die Promo zu machen, aber das eben dann auch so mit so einem emotionalen oder mit so vielen emotionalen Themen.
Das ist halt in erster Linie, du musst das so sehen, gäbe es diese Ereignisse nicht, würde ich extrem promophob sein.
Promophob.
Ich bin
geil.
Sehr promophob, was die anderen Sachen davor betraf. Du musst das so sehen. Es sind ja wirklich persönliche und Erfahrungen, die ich mache, wo du teils, man kann das sagen, du verzweifelst was, ne? Weil es in die Richtung geht, du kriegst da etwas Komisches und da etwas Komisches. Okay, gut, da sind irgendwelche Menschen und da ist zum Beispiel irgendein Staatsdiener oder so, ja? Und du hattest da eine Erwartung und die wird nicht erfüllt. Was machst du? Du musst dich selbst therapieren. Und du weißt ganz genau, wie ich fühle, gibt es vielleicht viele, die so fühlen. Und ich darf aber nicht schweigen. So. Weil wenn ich schweige, wenn ich die Angst habe, dass Menschen denken könnten, ich möchte jetzt aus der kleinen Maus jetzt projiziert eine Riesenratte machen, dann mache ich nichts. Dann stirbst du, verstumpfst du emotional sozusagen unter der Last oder mit der Last. Und ich habe mir halt gesagt, so nein, ich dokumentiere das. Das ist für mich nur Dokumentieren. Mhm. Ich dokumentiere das und sage halt so, es ist scheißegal, wie Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das zu fühlen und zu verstehen oder es halt auch ernst zu nehmen, ja, jenseits von irgendwelche Gedanken, sei es jetzt zu sagen, okay, gut, aber der macht das ja nur wegen, weil er auch wachsen möchte oder so. Das ist halt auch das, was uns tötet, dass er viel mehr in diesem Wirtschaftsverzweigtheit und so weiter denken und weniger halt einfach erstmal gucken, beobachten, warum ist das so? Was ist das? Wie echt ist das? Und es war für mich halt einfach so die Angst sozusagen, kann ich sagen, die Angst, dass so solche Dinge vergessen werden, war für mich der Antrieb zu sagen, so, okay, nein, guck mal, ich muss mich zusammenreißen, ich muss das sagen, ich muss das zeigen. Zumal ich dann auch noch Coach bin und Kids trainiere. Der Ursprung ist ja, sag ich jetzt mal, in jüngster Vergangenheit, in Kopplung mit den Kids, die ich trainiere. Weiße und schwarze Kids, so. Wo ich ihnen gesagt habe, okay, gut, ich muss denen das beibringen, dass so Indianer weinen nicht oder so, das ist Bullshit. Du musst reden, weil wenn du nicht redest, dann weiß ich nicht, was mit dir ist. Dann kann ich sagen so, ey, stell dich nicht so an jetzt, promote mal dein Album, so. Aber wenn ich weiß, warum, was du hast, dann kann ich dir vielleicht besser helfen. Ja. Und die Schnelllebigkeit macht es halt auch schwer. Heute gepostet, morgen gepostet, dann dir. Und dann kommt ein Neuer, der weiß nichts über dich, der sieht es, und dann denkt er vielleicht so, ja, der will ja nur wachsen. So. Und dann hält dabei ein anderer wieder gegen und sagt so, nee, der will nicht wachsen, ich kenne ihn seit letzte Woche. Das ist schon, das ist, was ich meine. Und das heißt also wirklich getrieben von der Sorge, dass sowas vergessen wird. Dieser Anspruch wirklich an mich selbst halt einfach zu sagen, okay, gut, ich darf nicht schweigen. So.
Um es nochmal auch anzusprechen, wir haben es jetzt ja immer noch gar nicht thematisiert, was überhaupt alles passiert ist. Also unter anderem wurde eben dein Insta-Account gehackt und alles gelöscht, was vorher da war und auch rassistische Scheiße gepostet.
Ja, alles gelöscht nicht. Viele Dinge wurden gelöscht, also aus meinem DM sind halt sämtliche dokumentierte Mails gelöscht worden. Und dann wurde mein Insta gehackt und dann wurde irgendein Scheiß reingeschrieben. Und dann habe ich das nochmal dokumentieren gepostet. Dann hat Instagram mein Insta gehackt. Mein Insta gesperrt.
Das ist so absurd, ne? Ja, ich finde das so absurd, wenn du die Inhalte postest, ne, die wir ja alle
mit Trigger waren.
Weißt du? So finden, wie wir sie finden, so, und die so scheiße sind, da passiert nichts, da passiert keine Sperrung. Aber dann wird's gepostet, um es nochmal zu zeigen, guck mal, da hat jemand den Mist mit mir gemacht, oder mit, ne, in dem Fall ja mit dir. So, dann heißt das, ja, müssen wir mal sperren, weil, keine Ahnung. So,
das ist verrückt. Das ist verrückt. Und viele, die mir sagen so, ja, guck mal, ich folge dir ja schon, aber das ist halt schon anstrengend. Ich meine, du kannst keinen irgendwie in die Hand packen und sagen so, du kommst jetzt mit. Aber ich denke mir oft nur so, was meinst du, wie anstrengend das für mich ist?
Ich wollte gerade sagen.
Ich habe die Scheiße noch nicht mal erfunden. Ja. Weißt du, diesen Move mit, ich hasse dich wegen so. Ich habe das nicht erfunden, aber ich muss die ganze Zeit, damit Menschen verstehen, dass dass das nicht meine Erfindung ist, sondern dass sozusagen vielleicht Hellhäutige oder Weiße, dass sie selber untereinander sagen müssen, so, ey Leute, das ist richtig scheiße. So, ne? So, das, wir haben den Vorteil, ja, der wird uns zu, also like, wir kriegen die Goodies, aber die gehen fucked up.
Wünschst du dir da mehr Support?
Ich wünsche, klar, natürlich Support, aber es ist in erster Linie mehr Sensibilisierung, weil dann wäre Support eine logische Konsequenz. Weißt du? Also, was heißt Support? Verständnis. Und das geht ja auch über Kunst hinaus.
Klar.
Ne, das ist gesellschaftlich halt einfach sehr, sehr relevant. Wir als Hip-Hop-Kultur mit Rap als Kunstform gehören schon fast zu den tragenden Säulen der Gesellschaft, weil die Jüngeren der Kultur angehören. Egal, ob es Trap-Kids sind, weißt du, wir sind quasi für die verantwortlich. Das heißt also, wenn wir hinken, dann hinkt die Gesellschaft. Und deshalb ist Hip-Hop sehr wichtig. Und aber wir müssen halt auch verstehen, wie die Geschichte ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Es ist sehr mühselig, aber relativ schnell erzählt. Ganz einfach.
Bist du denn schon von vornherein an Okapi, an das Album, auch anders rangegangen als an andere Alben? Also du sagst ja, das war dynamisch, weil du hast quasi direkt Sachen verarbeitet, direkt in Strophen gepackt und rausgehauen. Das war neu, das hast du so noch nicht gemacht, aber war die Rangehensweise ans Album auch anders? Wusstest du, okay, das wird jetzt, das Album wird mir wehtun?
Es war insofern anders, als dass ich keinen Schlachtplan hatte. Es ist so, wenn ich von der Dynamik rede, dann war es größtenteils, ich habe das erlebt und das erlebt. So, und dann aber spielt nochmal das Allerwichtigste eine Rolle, das Private. Dann wird dir gesagt, guck mal, das und das und das ist passiert. Geh doch und lass dich therapieren. Da denkst du dir, okay, gut, ich therapiere mich jetzt selbst, indem ich darüber rede. Ich führe einen Monolog und rede und sag, was passiert ist. Und dann schreibst du es runter. Also um die Frage zu beantworten jetzt im letzten Abschnitt. Ich habe einfach nur runtergeschrieben. Ohne Rücksicht auf, okay, das passt jetzt rhythmisch, taktisch nicht. Ich habe runtergeschrieben, bin ins Studio und habe extrem wenige Takes, weil ich mir ja nicht wirklich irgendwas ausgedacht habe. Beat lief, ich habe drauf geguckt, manchmal so, manchmal auch nicht und ab und dann. Und normalerweise bin ich da und sag dann, oh, like, wir sind Rapper. So, wenn ich das aber bei Okapi so mache, dann, weil ich halt das Bild halt einfach habe von dem Text und pack das direkt rein und fertig. Ohne irgendwie so, ja, hier will ich noch mal eine Überbetonung. All das, was bei Okapi passiert ist, ist so mehr oder weniger einfach aus der, sag ich jetzt nicht Spontanität, aber Normalität dessen, was passiert ist, geboren.
Okay, krass. Also ich würde dann auch auf einzelne Songs eingehen. Einmal eine.
Oh, oh!
Nee, also gar Patrick, nicht mal.
Warum machst du jetzt so? Warum machst du jetzt so?
Nee, auch einfach eine Verständnisfrage. Das hast du schon mal ein bisschen erklärt. Zum Beispiel das Master hast du schon erklärt. Das ist gar nicht, das ist Kumpel heißt, glaube ich. Mhm. Also nicht das Master, das englische Master. Mhm. Aber danach sagst du Kimia.
Kimia.
Was heißt das?
Frieden.
Ah, okay.
Frieden und Ruhe.
In 1 plus 1 gleich 0 sagst du Master Kimia.
Ja.
Also das bedeutet, du wünschst dir einfach nur Ruhe.
Ja, Ruhe. Die größten Thugs, die größten Gangster. Keiner will ein Upturn mit den Bullen. Nur der Unterschied ist, du bist gar nicht mal im Thug- oder Gangster-Level und hast trotzdem Abfuck mit denen. Aber die gucken dich an, denken sich, so wie du da bist, du hast bestimmt irgendwas. Und ich will doch einfach meine Ruhe haben. Ich komme von meinem Training, Ich habe die Kids trainiert vielleicht. Oh mein, ich war unterwegs mit den Jungs. Ja, ich will nach Hause. Und dann gucken die dich an. Was fährst du für ein Auto? Komm raus. Na ja, raus. Weißt du? Und dann sage ich, oh, ich will Kimia, Ruhe. Ich will meinen Frieden, so, ich will meine Ruhe haben. Und das ist das immer. Das ist halt immer so ein Spruch, dass ich immer, das bei uns immer so sehr, sehr geläufig, in meinem Freundeskreis. Mhm. Kimia, Master. So, ich will Ruhe haben.
Und dann sagst du dir dann auch selbst in die Situation? Also in deinem Kopf geht es dann auch ab oder war das in dieser Situation?
Nö, ich bin in meinem Kopf bin ich entspannt. Ich bin angespannt, aber ich bin jetzt nicht am Durchdrehen. Wenn du durchdrehst, irgendwann mal rutschst raus und viele so Staatsdiener sind dann, die warten ja drauf. Und da so bleibst du halt ruhig. Und dann
Das stelle ich mir menschlich so krass vor, ne? Also gerade dieses immer ruhig bleiben, weil man ja eigentlich diese Machtlosigkeit hat aufgrund dieser Staatsdienergeschichte. So, und du weißt so, rein theoretisch, ich meine, weißt du, du machst ja nur noch Sport und so, und du selber weißt so, okay, wir könnten laufen gehen, wir können boxen gehen, wir können von mir aus auch einen Mathekurs machen, in allem fick ich euch, aber du kannst nichts machen, weil die einfach so eine Marke haben. So,
das,
weißt
ist,
du?
Das ist so. Richtig hart. Vor allem, ich hab ja Krav Maga, also, na, egal. und dann hattest du halt oft so Staatsdiener und dann...
Also im Training mit dir drin?
Ja, ja, so Sparring. Und dann hast du dich halt erwischt, wie du so... Oh
like, nochmal 5% mehr raus.
Wo du halt geklatscht hast. Dann du. Aber ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, nee, das ist Quatsch. Aber du wirst das so theoretisch, weißt du halt so... In der normalen Wildnis, like, ah, man. So, aber du sitzt da und du weißt ganz genau, mit denen fickt man nicht. Der ist von der Blue Man Gang. Und die schießen nicht so. Die schießen so und die treffen dich schön, ja. So, weißt du? Also, um nochmal einfach drauf zurückzukommen, dass es sehr, sehr, sehr aufwühlend ist, sich zusammenzureißen. Du weißt ganz genau, wenn ich schreie, dann denken die anderen, die möglicherweise weiß sind und nicht direkt schnell schalten können, denken so, oh, der hat bestimmt irgendwas gemacht. Guck mal, wer schreit. So, ja, mein. Und für die ist es ja dann so, du gibst mir Futter. So, jetzt nehme ich dich mit. Und ich will einfach raus. Also mache ich meinen Mund zu und erzähl das irgendein. Der glaubt dir das nicht. Wieso glaubt ihr das nicht? Größtenteils hat er diese Erfahrung noch nie gemacht. Oder der kann sich das einfach nicht vorstellen oder sich da reindenken.
War das Feedback auf den Song auch, dass Leute das dann nicht geglaubt haben? Oder konnten die es dann wiederum eher nachfühlen, weil in so einem Song eingebettet man das irgendwie besser an sich ranlassen kann, selbst wenn man die Erfahrung vielleicht nicht gemacht hat?
Also Feedback war die Fassungslosigkeit, das Nicht-Glauben im Sinne von, dass die Menschen fassungslos sind sagen so, boah, ich kann es nicht glauben, wie können die das machen? So. Weil das, man muss halt auch ein bisschen differenziert betrachten. Dieses, es ist ja nicht fiktiv. Das Fiktive ist vielleicht das Nachstellen. Aber es basiert ja auf das, was passiert ist. Und dementsprechend gibt es Leute, die das auch miterlebt oder durchlebt haben. Und von denen gab es Gott sei Dank genug. Und ich mache das ja auch nicht überklagend so, dass ich so sage, so, boah, voll scheiße, weißt du, da so, wenn Krav Maga Amos smack the shit out, so, sondern ich bin ja dann so, ey, das und das ist passiert, das und das ist passiert, das und das ist passiert, weil ich die Menschen sensibilisieren, ich will ja einfach nur sensibilisieren. Und das Album ist einzig allein dafür da, dass die Menschen drüber nachdenken und dass so diese Themen wie Rassismus, dass sie anders angegangen werden. Und dass das Gleichgewicht halt ein bisschen hergestellt wird.
Du hast aber halt auch ganz andere Songs, zum Beispiel Danke Ja. Wo du auch dann, wem dankst du da? Gibt es eine bestimmte Person, an die du dabei gedacht hast?
Ey, beim Song Danke. Danke. Nein, bei dem Song Danke geht es schlussendlich darum, dass ich mich in erster Linie bei allen bedanke, die mich unterstützt haben, Kraft geben. Vorzüglich halt auch, was dieses Weitermachen betrifft, in Bezug auf diese ganzen Anfeindungen. Weil ich ganz genau weiß, wenn jemand etwas nicht erlebt hat, wie schwer es für ihn ist, nochmal ein Like zu setzen und nochmal zu teilen, zum Beispiel jetzt, was Social Media betrifft, oder dich nochmal anzurufen oder vielleicht ein Verständnis zu zeigen, dass so, ich kann das gerade nicht machen, ich kann gerade keine Promo machen. So. Und man muss dankbar sein. Das ist etwas, was wir halt zu selten machen. Ne? Wir sind in einer Gesellschaft, wo viel genommen wird und wenig gegeben wird. So. Dann denke ich so, ey, sag mal Danke, so, entspann dich. Sag Danke, gib. Gib ein Danke und ist gut. Nicht, ey, ich habe Danke gesagt, sag jetzt bitte. Nur noch like. Dann muss man es einfach manchmal machen. Schau, fertig.
Also ist die Hook dann auch so ein bisschen an dich gerichtet? Lass dir nichts erzählen, du bist gut so? Ist das dann so ein bisschen, was die Leute dann, dadurch, dass sie dich supporten, dass sie dir das Gefühl geben, komm, ich brauche mir nichts erzählen lassen, ich bin gut so, wie ich bin, ich mache jetzt weiter mit dem, was ich mache?
Das wiederum habe ich an denjenigen adressiert, der das annimmt und vielleicht auch mal mehr so like Danke und gibt Dankbarkeit zeigt. Weil viele denken, wenn ich Danke sage, dann komme ich wie ein Hampelmann rüber.
Echt?
Oder, ja klar, ich bedanke mich nicht, ich bleib stabil. So, ich sag das
nicht. Das erste Zeichen von Schwäche, ne?
Ja.
Weil der Quatsch ist, finde ich, aber ja.
Ey, so, weil, ne, wir werden halt dahingehend so erzogen, dass man größtenteils nimmt. Und ich habe mir halt gedacht, so, guck mal, lass du dir nichts erzählen, du bist gut so. Ne? No? Wenn du jemand bist, der Danke sagt, der sich bedankt, ist alles cool. So. Das brauchst du. Du brauchst was für dich. Der braucht nicht unbedingt einen Danke. Du musst aber manchmal das Gefühl haben, ist auch manchmal befriedigend für einen. Das ist eine Respektbekundung. Ich sag Danke. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Weißt du, das Wichtigste ist die Zeit. Zeit und die Momente, sehr wertvoll. Es gibt nichts Wichtigeres als Zeit und Momente. Alles andere kann man uns nehmen, aber die Zeit nicht, die gehört dir. Die Zeit, die du dir nimmst für irgendjemand, zeugt vom höchsten Respekt, Mann. Alles andere ist egal. Ich kann dir das geben, das geht kaputt. Aber die Zeit nicht. Wenn jemand stirbt, bleibt nur noch der gedankliche Besitz, die Zeit und die Momente. Und wenn sich jemand bedankt, dann nimmt er sich Zeit. Und das ist eine Respektbekundung. Und das vergessen wir oft. Und mir ist es halt wichtig. Wir sind alle, ich mag das Wort nicht, weil das zu sehr romantisiert wird. Wir sind alle Street. Wir können alle hart sein. Wir können alle irgendwas erzählen. Wah, wah. Aber am Ende sind wir Menschen, die auch nur wollen und größtenteils geliebt und Frieden. Aber come do it, sag's.
Noch eine andere Textzeile, die vielleicht so ein bisschen da reingeht. Du musst lernen zu gehen und weniger zu rennen.
Ja.
Was meinst du damit?
Das war für mich so, dass ich, als ich angefangen habe, die ganzen Geschehnisse zu dokumentieren, konnte ich das nicht so zusammenbringen. Weil ich das jetzt habe, das und das. Ich konnte das nicht zusammenfassen. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich so emotional von mir weggerannt bin. Ja, und nicht mehr wusste, wo ich gerade bin. Das ist halt viel. Und dann habe ich mir gesagt, so, ey, Emin, komm zurück. Guck, wo du gerade stehst. Und versuch dich zu sortieren. Aber wenn du gehst, siehst du oft die Steps viel, viel besser. Kannst du die besser nachvollziehen, als wenn du rennst. Mhm. Wenn Und ich denke, das ist etwas, was Menschen, was sich auf vieles übertragen lassen kann.
So. Voll.
Und das kann jeder für sich nutzen. Das war's.
Alleine, wenn man den Sport macht auch, ne? Also gerade da habe ich dann auch gedacht, das ist ja eine gute Connection. Wenn man spazieren geht, dann nimmt man die Umgebung natürlich auch anders wahr, als wenn man da durchrennt. Ich würde trotzdem noch bei der Musik bleiben, auch wenn du
sehr
halt
gerne.
Eigentlich ist Sport ja ein Riesenthema, aber ich glaube, wir kriegen das gar nicht mehr so unter. Also die Trax Runner, die trainierst du halt schon, seit wann eigentlich?
Also bei Trax ist seit 2017.
Okay, also da auf jeden Fall folgen, gerne, da machst du ja auch eine krasse Arbeit. Aber was die Mucke angeht, da sagst du auch in einem Interview, dass der Release-Freitag ist die Zwangsjacke für Künstler. Vielleicht auch, das finde ich ja nochmal ein spannendes Thema und habe ich mich auch davor gefragt, bringt ihr das Album an einem Mittwoch raus oder wär das eine Möglichkeit?
Darf ich ganz kurz, und das war sehr provokativ, wir haben zwischendurch die Überlegung gehabt, an Hitlers Geburtstag dieses Album zu bringen.
Ja.
Und das war ein Dienstag dieses Jahr, am 20.04. Das war zwischendurch tatsächlich eine Überlegung, das hat wegen anderen organisatorischen Dingen dann nicht ganz so geklappt. Also da hätten wir auch drauf geschissen, dann auch, finde ich. Und, ich meine, die Platte ist sowieso unbequem aufgrund der sehr mehr als unbequeme Erfahrungen, die Musito gemacht hat, dann kann man ja auch in der Vermarktung unbequeme Wege gehen für die Industrie. Ich meine, dass wir das jetzt splitten in digital und physisch, ist ja auch schon was nicht normal ist
quasi. Aber warum macht ihr das?
Einfach weil kann Musito sonst, glaube ich, nochmal sagen, aber ich glaube, die Platte muss jetzt raus. Es gibt gerade gewisse gesellschaftliche Szenarien, die man erlebt, die durch die Presse gehen, die wo man den Leuten zeigen muss, ey, guck mal, da geht's ganz vielen Leuten so und das muss man jetzt musikalisch zeigen. Und dann trennt man das halt. Aber kann Musito sonst mal auch nochmal sagen, warum das auch so getrennt wird?
Für mich war es wichtig in erster Linie, dass dadurch, dass das Album so wichtig ist, dass sich so dieser Prozess, so Geburtsprozess, so lang wie möglich zieht. Ein Beispiel, als bekommt eine Mom Zwillinge. Und das ist es. Das Erste ist das Digitale und dann die andere Auskopplung beziehungsweise andere Formate. Es ist halt insofern nochmal eine Möglichkeit, die wir geben, ich als Künstler und Walk This Way als Label, Patrick, alle, damit die Menschen das Ganze, damit die Menschen die Möglichkeit haben, das nicht nur als schnelle Kost, Release Friday, okay, fertig, so, sondern so, oh, okay, gut, und danach kommt, das kommt dann. Weil wir der Meinung sind, dass die Schnelllebigkeit das Ganze nicht gut tut.
Aber rein aus der Perspektive, also du thematisierst das ja auch auf Social Media, dass du sagst, ey, wenn das viel gestreamt, viel gekauft wird, dann chartet das höher, dann hat das mehr Relevanz für die Gesellschaft. Also dann wird es vielleicht eher aufgegriffen, auch von größeren Medien und so.
Das wird gesehen, genau.
Aber ist das nicht dann die falsche Strategie, um das zu schaffen jetzt?
Ja und nein, tatsächlich. Also tatsächlich wäre es mit Sicherheit sinnvoller, rein nur, wenn man jetzt marktwirtschaftlich sieht, ne, nur Umsatz, das alles an einem Tag zu bündeln oder in einer Woche zu bündeln und das irgendwie hinzukriegen. Ich glaube allerdings, jetzt wenn man nur so mal marktanalytisch daran geht sozusagen, dass das hier in dem Fall nicht den ganz großen Ausschlag geben wird. Also die Streams und die digitalen Verkäufe, die ja eh gar nicht mehr so hoch sind sozusagen, ja. Und so nutzen wir quasi die digitale Veröffentlichung im Vorfeld, um dann auch nochmal das Produkt quasi auch weiterhin am Leben zu halten, den Leuten aufmerksam zu machen, so dass die, wenn sie es wirklich A, unterstützen wollen und B, eben sensibilisiert werden dadurch, eben dann die Möglichkeit, das auch physisch zu kaufen und wollen das damit auch ein Stück weit dann auch so ankurbeln, kann man jetzt mal so aus der sehr unromantischen Industriesicht sagen. So, ne? Aber ja.
Weil ich sehe es halt auch so, wenn angenommen, man hätte das Gesamtpaket, boom, da, fertig, dann würde es einen kurzen Zeitraum dauern, dann wäre es weg. Wie ich es halt gesagt habe, so strecken wir das halt einfach. Es wird halt einfach gestreckt. ist halt auch nochmal eine Möglichkeit, das nochmal anders darzustellen. Eine vielleicht neue, andere Version, damit diese Schnelllebigkeit nicht wieder zuschlägt. Und die Menschen vielleicht sagen so, okay, gut, jetzt hole ich mir das doch vielleicht da und vielleicht gebe ich ja noch mehr Schub und Push und erzähle meinen Leuten darüber. Und dann kann jeder, oder dann hat jeder die Möglichkeit, dann nochmal besser oder eher das Album als so fast Neuerscheinung zu erleben, als wenn es an einem Tag gekommen ist, weg. So ist es fast noch nicht komplett.
Bisschen Vorfreude noch auf das Shirt, was in der Box ist.
Ja. Wir rennen ja alle so an so Mühlis Freitag und jetzt versuchen wir mal zu laufen, zu gehen. Ja. Ja? Also insofern auch mal ein bisschen langsamer angehen.
We walk this way.
Eigentlich das beste Schlusswort, aber du hast wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen, oder?
Ich hätte noch ein, zwei Sachen. Ich würde noch, genau, natürlich, wenn du extra aus Bonn herkommst, dann wollen wir die Zeit natürlich auch nutzen. Welcher Song ist für dich auf dem Album am schwersten zu hören?
Boah. Der erste.
Welcher ist es?
Sensible Inhalte. Ciao.
Und trotzdem, also auch da nochmal, die Leute erwartet jetzt auf dem Album eine doch recht große Mischung auch. Hast du aber auch einen Song für deine Mama, glaube ich? Tante Malusi?
Tontine Malusi, genau. Das ist halt verrückt. Wir sagen Mama, ich nenne meine Mom Tante Mama Lucy.
Warum nennst du sie Tante?
Das ist bei uns so geläufig, dass man oft so doppelt gemoppelt. Wie bei den Amis manchmal ain't got nothing.
Ach so.
So doppelt verneint und doppelt gemoppelt. Das bei uns hat sich irgendwie eingeschlichen und dementsprechend heißt es halt übernommen. Und ja, ich dachte, ist natürlich immer sehr wichtig oder es ist gefährlich, so, was heißt gefährlich? Schwer, solche Songs zu machen für seine Mom. Aber für mich war es halt auch wichtig, weil ich auch so gemerkt habe, wie diese Bestrebung nach Versöhnung und Positivität doch immer da ist. Und dann habe ich gesagt, so, ich erinnere mich an meine Mom. Und das wäre das erste Mal, dass meine Mom, die halt auch nicht alles mitbekommen hat von dem, was passiert ist, so, aber einiges, dass sie Musik von mir hört, wo ich nicht fluche. So, ey, München. Ich konnte, diese Platten da. Ich war im Fluch. Die konnte das nicht. Die hat so, Teufelmusik. Nein, du musst wissen, es ist halt viel Gospel und, ne, und die sind dann in ihrem Glauben, also nicht die, sondern bei uns sind sehr gläubig und ich bin halt ein super Paradox. Also wirklich ein super Paradox. Ich gehe ans Mike und, ne, Cumulus-Wolken und bumm. So, ne? Und dann ist Sonntag. Und dann drehe ich mich um, dann ist sie da. Nee, und das, mir ist wichtig gewesen, für meine Mom zu schreiben.
Aber hat sie noch nicht gehört? Oder doch schon?
Ich meine, die hat es gehört.
Die hat es schon gehört?
Je.
Und wie hat sie reagiert?
Meine Mom, oh man. Merci. Ist weg. Die war weg. Die meinte, schon. Meine Sohn, merci. Genau. Schon, meine Sohn, merci, zack, weg. Ich so, ey, ist für dich. Aber ich weiß, sie freut sich.
Ja. Sie ist nur weggegangen, weil sie weinen musste vor Rührung.
Ich hoffe.
Ja.
Ich hoffe. Nee, meine Geschwister waren hinten so, ey, Mom, die fand das gut. Ja, nee, die fand's gut. Vor allem, die hat gesagt, boah, verrückt, dass er das alles gesehen hat, dass er das noch im Kopf hat.
Mhm. No? Ja, du hast ein sehr gutes Gedächtnis, ne?
Ja, ich denke
schon. Was Namen auch angeht und so weiter, an Schulzeit und so.
Bah. Oh.
Ja, da kann ich auf jeden Fall auch das Interview mit Halbe Kartoffel empfehlen. da gehst du halt auf deine Lebensgeschichte komplett ein. Deswegen haben wir es jetzt ausgeklammert, auch wenn es super krass auch ist. Also wie du halt relativ spät auch erst nach Deutschland gekommen bist, alleine im Flugzeug, barfuß und sowas. Also da kann ich das Interview auf jeden Fall empfehlen. Das fand ich sehr krass.
Oh, ja, diese Barfußnummer.
Nicht nur die Barfußnummer, alles. Also auch von Sport, Fußballkarriere und so weiter. Du bist sehr facettenreich. Also das finde ich krass, dass du halt in so vielen Bereichen ja, sehr gut bist. Ne?
Ja, aber ist manchmal, glaube ich, gar nicht mal so ein Segen.
Warum?
Naja, wenn du nur das kannst, dann ist dein Umfeld wirklich nur darauf fokussiert, das zu optimieren. Aber wenn du das kannst und das kannst und das kannst, dann verwirrst du dein Umfeld. Mhm. Weil dein Umfeld muss dich manchmal drosseln. Und dann willst du das nicht, dann machst du das andere und dann ist es oft immer nur 80% anstatt 100. Und für meine Verhältnisse ist es schon relativ gut, dass ich viele Dinge, ich weiß, ich kann, aber ich mach's nicht. Dass ich genau weiß, ja, das ist halt auch nicht gut für dich selbst. Weil jemand, der nur das kann, der ist updated. Ich kann das von der Basis her, aber ich bin nicht updated. Und dann ist schwer. Also deshalb ist für mich oft so, dass ich sage so, ich kann das, Schlagzeug kann ich, das kann ich auch, Sprinten kann ich auch, Kraftmager, das kann ich auch, Rap, Freestyle, oh hell yeah, das singen kann ich, so, aber das ist nicht gut, weil es ist schwer für Menschen dann größtenteils mit dir zusammenzuarbeiten.
Okay.
Das sind einfach zu viele Rosen im Garten.
Aber nicht nur für andere Menschen, ich kann mir auch vorstellen, für einen selber. Also weißt du, innerliche absolut. Fokussieren und tatsächlich diesen einen Strang aufzumachen und zu sagen, ey, alles klar, ich konzentriere mich jetzt drauf, was weiß ich, Krav Maga Weltmeister zu werden oder Rap-Weltmeister zu werden oder was weiß ich so, weißt
Bundesweltmeister
du?
Bundesweltmeister so, in Rap.
Ne, das wird dann halt schwer. Ich glaube, man macht dann von allem eben was und so wie du sagst, dann 70-80% so, ja, obwohl man wahrscheinlich 100 rausholen könnte.
Das ist schwer, das ist... Ich meine, schlussendlich verstehe ich dann halt auch, weshalb Menschen oft ein Team haben. Und dass Menschen dann ein Team mit Aufgaben haben und du konzentrierst dich da drauf. So ein Tyler, the Creator zum Beispiel, der kann viel, aber der muss kanalisiert werden. Dann bedarf das jemand, der ihn versteht und sagt so zu, raus, ey, raus.
Putzen. An den richtigen Stellen auch reduzieren, ne? Ja. Du kannst nicht mit 120 in eine Kurve rein. Das geht nicht. Und da muss halt jemand, wenn du selber nicht schaffst, das Bremspedal zu treten, dann muss dir halt jemand sagen, da vorne kommt eine Kurve, mach mal die Bremse, weil sonst ist doof. So.
Ist zwar fly, aber du fliegst raus.
Ja.
Hate some fly shit. Could be your last fly.
Okay, ich würde dann abschließen nur noch, was wünschst du dir für dieses Jahr?
Für dieses Jahr wünsche ich mir in erster Linie Frieden. Für dieses Jahr, wenn ich noch einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir für jeden das Album.
Okapi.
Was? Das war's. Mehr will ich nicht. Frieden, das Album.
Ich möchte daran ergänzen, und ich soll nicht vermessen sein, ja nicht aus wirtschaftlicher Hinsicht. Also das wäre ein netter Nebeneffekt, ohne Frage. Braucht man, ne? Aber menschlich tatsächlich das Album. So gesellschaftlich das Album. So, das muss eigentlich in jeder Schulklasse thematisiert werden.
Apropos, mich hat eine Schule angeschrieben, dass sie das den Song Frau Rockstein,
ja,
dass sie da ein Projekt mitmachen.
Geil.
Mich noch schicken.
Dann müssen wir nochmal checken dann. Aber ja, aber das ist tatsächlich, das mag ich anschließen. Also das ist so, früher hat man, glaube ich, so ein, da gehörte es zum guten Ton, wenn man Brockhaus-Lexika im Zuhause hatte, wird das gut finden, wenn man ab diesem Jahr eigentlich das Okapi-Album da zu Hause hat. So. Oder sich bei Spotify, Apple abgespeichert hat und, ne, so, aber absolut.
Das sind Dinge, die gehört werden müssen. Viele verstehen halt einfach nicht, dass dieser Nebeneffekt, ich bin Künstler, als Künstler mache ich das. Ich versuche was als Künstler und das über mein Handwerk der Gesellschaft zu geben. Ich, kein Disrespect, wenn du flexen willst, flex. So. Aber ich habe mir gesagt, so nein, ich mache das mal anders. So. ich gebe euch das und ich weiß, das ist zeitlos. Und das ist halt einfach nur wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das Okapi-Ding, dass das Okapi-Album nicht nur so nach dem Motto so, ja, das ist ja nur wirtschaftliches Rumgeschiebe, sondern das ist gesellschaftlich wichtig. Und ich mache es als Künstler. Ein Alice Haases hat als Autorin hat hier ein Buch rausgebracht. Und warum kann ich das nicht als Künstler machen? Ich meine, und wenn ich das als Künstler mache, warum fällt es uns so schwer zu sagen, ey, man, das ist doch aus meiner Szene, Mann. Das ist meine Welt. Okay, ich supporte den, damit wir drüber reden. Sonst ist das eine komische Doppelmoral. Wir wollen, dass etwas abgeschafft wird, aber ich will mich nicht komplett beteiligen.
Das ist eigentlich so absurd, ne, wo wir uns gerade drüber unterhalten, so ein Film wie, da müsste man ja auch so einen Film wie American History X oder sowas, weißt du, auf gar keinen Fall, der darf sich nicht verbreiten, das darf nicht kommerziell erfolgreich sein, weil die Message ist halt, ne, ist doch scheißegal, das ist ein netter Nebeneffekt, eventuell, aber dass so ein Film oder jetzt dieses Album oder gewisse andere Bücher oder wie auch immer eben gesellschaftlich wichtig sind, weil sie aufreißen, weil sie sensibilisieren, das ist ja irgendwie auch die erste wirkliche Aufgabe von einem Künstler, ne? Und da mag ich auch zwischen Künstler und Interpret irgendwie unterscheiden. So, also insofern, ja. Amen.
Amen, oder?
Amen.
Beteiligt euch, liebe Leute, an Diskussionen, folgt Syllable Spill, guckt euch seine Inhalte an, hört das Okapi-Album auf jeden Fall, hört auch alle anderen Folgen vom Talk This Way Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski, neben mir Patrick Tiede, und Syllable Spill, vielen Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Ich danke dir.
Und dass ihr zugeguckt oder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.